Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir auch solche Geschichten lesen dürfen. Da sagt die Schrift, dass eine Wolke von Zeugen um uns ist, von wirklich ganz klaren, eindeutig bezeugenden Christen, die auch schon verstorben sind, die uns vorangegangen sind und uns einen Weg gebahnt. Und wir wollen uns auch dadurch inspirieren lassen und helfen lassen, dass wir ähnlich klar sind. Danke, dass wir jetzt heute miteinander diesen letzten oder auch vorletzten Richter Simson anschauen dürfen. Und bitte dich darum, dass du uns Gnade schenkst beim Reden, beim Hören. Herr, gib deinen Heiligen Geist, gib, dass wir dein Wort verstehen und dass wir es vor allen Dingen auch anwenden. In deinem Namen, Herr, bete ich darum. Amen.
Amen.
Ja, das hat eben diesen Bruder da in Sibirien getan, in ähnlicher Art und Weise wie Simson. Man könnte sagen, ganz alleine vor dem Kampf stand, sondern da Geschwister, ganz alleine in furchtbaren Umständen, nur um Wille der Verkündigung und der sich dazustellen Jesu. Das ist eine unglaubliche Aussage. Jetzt ist das zweite Buch verkauft. Also, jetzt, aber wir haben zu Hause noch mehr, ihr könnt das bestellen. Also es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Wenn wir schauen auf den Richter, ich habe das gestern mit 5 Wellen dargestellt, diese 5 Zyklen mit Othniel, Ehud, Shamgar haben wir übersprungen, ist nur eine ganz kurze Beschreibung. Dann haben wir Deborah und Barak angesprochen und Gideon. Und dann kam eben diese katastrophale Entwicklung mit dem Sohn Gideons, der dann eigentlich ein Herrscher wurde und sehr vieles kaputt gemacht. Dann folgten 3 Richter, die nicht Retter waren, und zwar Tola, Jair, Eli, der jetzt in dieser Zeit auch da war, der nicht im Buch der Richter aufgelistet war. Und dann Jephtha, den haben wir jetzt übersprungen. Dann wiederum Richter, die nicht retteten, ist Ibsan, Elon und Abdon. Und nun kommen wir bei den 7. Richter, der gegen die Philister anging, in etwa 40 Jahren und in etwa zeitgleich mit Samuel war. Müssen wir die Örtlichkeit sehen, dass Samuel etwas mehr im Norden war und Simson im Süden. Und so haben wir 2 unterschiedliche Orte und deswegen stehen sie ganz parallel. Die eine hat das Südliche erfahren, die andere das Nördliche. Und wir wollen jetzt das Südliche, diesen südlichen Teil uns anschauen, immer wieder bei diesem Zyklus, die Söhne Israels, Richter 13, Vers 1, taten wieder oder weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Also 40 Jahre, eine lange Zeit, wenn man mal aufschaut, so ist diese Bedrängniszeit eigentlich immer kürzer gewesen. Bei denen, die nicht retteten, war es eigentlich gar nicht so sehr eine Bedrängnis im Mittelpunkt. Und nun 40 Jahre Bedrängnis durch die Philister, das war eine sehr lange Zeit. Fast 2 Generationen, wenn man die Generationen in der damaligen Zeit auch etwas kürzer einschätzt wie heute. Nun wurde Simson mit einer sehr zeichenhaften Ankündigung seiner Eltern bekannt gegeben. Und ich will das kurz ansprechen, weil wir wollen zu diesen späteren Geschichten Simsons hinkommen. Da war nun ein Mann aus Sora von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Und es ist bezeichnend, dass er zu den Daniter gehörte. Weil diese vorletzte Geschichte im Richterbuch, dieses Gottesbild von Micha und dann die Umsiedlung des Stammes Dan anspricht. Dann hatte damals noch im Süden eine Bleibe, aber es war nicht ganz ihres. Sie mussten zwischen den Kanaaniten leben. Und dann haben sie sich aufgemacht und haben sich zum Norden hin bewegt und haben dort einen Ort eingenommen. Und das ist auch eine grausame Geschichte von Götzendienst. Sie haben dann ein Götzenbild, was von Micha gemacht wurde, ganz also quer. All diese Dinge geschahen dann und da entpuppte sich dieser Stamm dann als ein abfälliger Stamm, der ganz buchstäblich ein Götzenbild dort aufstellte und das als Mittelpunkt ihres Stammes machte. Aber auch Simson war von dem Stamm Dan und da sehen wir, dass dann noch wiederum ein Guter daraus kommt, einen Richter. Seine Frau von Manoach, war unfruchtbar und gebar nicht. So fängt es häufig an, dass aufgrund von Unfruchtbarkeit auf einmal eine unglaubliche Frucht entsteht. Das ist biblisch. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Nun, so spricht der Engel des Herrn. Er spricht uns erst in unseren Umstand an. Also er hält uns nicht erst eine Vision vor Augen, sondern das ist, wo du stehst. Du bist unfruchtbar. Das hat ihr Leben geprägt. Das war das Wort, was auf ihr Leben passte. Und erst da fängt Veränderung an. Und kann auf einmal ein Frucht Gottes entstehen. Aber, nun kommt es, und das ist die Zusage des Herrn, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ich überspringe mehrere Versen, Vers 20 nun. Da geht es dann weiter, es ist ein Hin und Her, wie dann erstmal diesen Engel zu der Frau sprach und dann ihr Mann sagte, das kann nicht wahr sein, also Engel haben doch ihr Beliebig zu den Männern zu reden und nicht zu den Frauen. Ja, normal soll es auch so sein, aber es ist eben nicht immer gegeben. Ja? Der Herr wählt manchmal ganz ungewöhnliche Wege und das sehen wir gerade im Richterbuch auch. Und dann hat der Engel sich noch einmal gezeigt, weil Manoach den Mann so darauf bestanden hat, von damals glaubte man kein Wort von Frauen, die haben irgendwie Visionen und irgendwelche intuitive Wahrnehmungen und das ist alles nicht zu vertrauen. Deswegen hat der Herr in seinen Gnaden noch einmal gezeigt, und da wurde es auch ihm deutlich, als sie dann diesen Engel, das war eigentlich in Form eines normalen Mannes, deswegen haben sie es nicht gleich gewusst, dann entschwand eben diesen Engel in der Flamme des Altars, sie haben ihn in Opfer gebracht. Manoach aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde in Anbetung vorwärts. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seine Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. So diese Geschichte. Vers 24, Richter 13, und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Normalerweise gab tatsächlich die Frau den Namen oder auch die Nachbarn sogar. Das lesen wir auch bei Johannes des Täufers Geburt, dass die Nachbarn gaben und einen seltsamen Namen, aber vom Herrn her angegeben wurde, diesen Namen Johannes, weil es nicht in ihre Linie passte. Aber hier machte das die Frau. Der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Es war einfach, weil er ein verheißenes Kind war. Nur deswegen. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machane, dann zwischen Sora und Eshtaol. Und Simson ging nach Timna hinab, was zu den Philistern gehörte. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von Töchtern der Philisten gesehen. Und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Also die Liebe Der Männer geht häufig durch die Augen. Die Verführung der Männer aber auch. Pass auf, ihr Männer. Nun war es so, er hat was gesehen, eine hübsche junge Dame, er war selbst ein starker junger Mann und hat gedacht, das passt gut zusammen. Und das ist in etwa diese Ecke, wo es ist. Wir sehen Jerusalem und dann sehen wir Bet Shemesh. Und das ist in etwa diesen Kreis, wo Simson wirksam wurde, wo er geboren wurde, und dann ging er hinab, weil hier rechts ist das Gebirge, und er ging hinab nach Timna, um dort bei den Philistern sich die Mädchen anzuschauen. Und hat da ein schönes Mädchen gesehen. Um das ein bisschen deutlicher noch darzustellen, sehen wir es auf dieser kleinen Karte Sora, wo er wohl geboren sei. Und wir sehen, in welche Gegend das dann gelegen hat. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Das ist ein ganz logischer Gedanke. Warum geht er immer zu den Philistern herüber, um sich die Mädchen anzuschauen? Er hätte auch zu den Städten Israels gehen können. Aber irgendwie hat der Heilige Geist ihn betrieben. Simson aber sprach zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Ja, nehmen wir die Augen. Nun, wir lesen dann, dass es hier heißt, sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war. Das heißt, dass sogar das Anfällige, die Augen Simsons, vom Herrn gebraucht wurden. Das heißt, sowas gibt es. Dass sogar das, was so verführbar ist, vom Herrn zu seinem Zweck eingesetzt wird. Denn er, der Herr, suchte einen Anlass bei den Philistern. Diese herrschte nämlich in jener Zeit über Israel. Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Man muss bedenken, das war ihr einziger Sohn. Was eine Hoffnung und was für eine Bindung. Der kann sich verloren gehen, also taten sie fast alles zusammen. Und Simson hatte einfach die Gewohnheit, er hat ja keinen Konkurrent, keine anderen Geschwister gehabt. Die meisten anderen Familien hatten sehr viele Kinder und da war es ganz anders. Aber er hat nur Vater und Mutter, die Vater und Mutter hat nur Simson, und dann ist das so eine starke Bindung. Also ging er eben mit Vater und Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Ja. Also, reißt du das Maul auf. Ja. Also, unglaublich, was das da heißt. Ja. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Nun wurde er vom Heiligen Geist getrieben, aber es ist noch nicht gesagt, dass der Heilige Geist direkt über ihn kam. Und das kam dann immer in ganz seltenen Fällen, wo es sehr brenzlig wurde. Und das werden wir vielleicht dann und wann auch erfahren. Also wir haben nur ein paar Erfahrungen gehabt, wo auf einmal etwas total brenzlig war und auf einmal den Tod einem vor Augen steht, wo man sagt, von hier geht es kein zurück, man steht mit dem Rücken gegen die Wand und dann schreit man irgendwo ein wenig und auf einmal, watsch, da ist der Herr da. Unglaublich. Das ist nicht etwas, was wir diese, man könnte sagen, diese Form von, oh ja, ja. Das ist eine ganz andere Art, ja. Hier ist es ganz deutlich, dass der Herr dann kommt, wenn wir es wirklich brauchen. Und vielleicht müssen wir den Mut haben, uns mal in brenzlige Situationen zu bringen. Ja. Oder Schritte zu machen, wo es brenzlig werden könnte. Also unbequem, aber das ist die andere Seite, dass wir dann auch etwas von dem Herrn erfahren. Und der Geist des Herrn dann, obwohl er in jedem Gläubigen wohnt, ja, betone ich, aber das Übereinkommen dass auf einmal ein Meer an Kraft und Einsicht und Klarheit ist, als was ich natürlicherweise vorhanden habe. Das ist, was dann und wann geschieht in Not. Und Simson zerriss diesen Löwen, wie man ein Böckchen zerreißt. Er hatte gar nichts in seiner Hand. Das heißt, mit bloßen Händen, das Bild ist in dem Sinne gut gemalt. Aber sein Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Also, er ging ja abseits und die haben es nicht mitbekommen. Das ist ja selten, weil er hat er bis dahin alles mit seinen Eltern geteilt. Aber das war doch irgendwie... Das war so eine Überraschung. Es war auf einmal ein anderer Vater, den himmlischen Vater, durch seinen Geist. Und er hat seine Eltern, seine leiblichen Eltern, nicht erzählt. Und er ging hinab und redete zu seiner Frau, zu der Frau, und sie war ja richtig in seinen Augen, wieder in seinen Augen. Seinen Augen. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Der bog vom Weg ab, war wieder unterwegs, das war immer rauf und runter. Sie hatte wieder auf dem Weg vom Gebirge wieder runter nach Timna, wo das Mädel lebte, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Das ist seltsam, dass ein Bienenschwarm in einen Leichnam sich setzt. Also es muss extra beschrieben werden, weil das offensichtlich dann ein Zeichen für seine Tätigkeit sein sollte. Der Tod des Löwen, der ihn zum ersten Mal richtig herausforderte und die Kraft des Herrn über ihn kam und er zum ersten Mal wusste, dass der Herr ihm diese Kraft geben wollte. Gewiss war er auch von stabilem Bau gewesen, aber das hier ist nochmal eine andere Nummer. Einfach ein Löwen zu zerreißen wie ein Böckchen. Und das ist ein liebliches Bild. Also Simson ist auch etwas lieblich mit diesen Bienchen, die das führen und so weiter. Sie haben nicht gepikst, sie haben es alles erlaubt. Also geht ja also alles sehr gut. Und da liegt der Löwe und so weiter. Das Häschen schaut auch zu. Ja, wunderschön. Ja. Maulwurf sehen wir. Also, ist doch kindgerecht gemacht. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen und sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Denn das aus einem Leichnam kommende würde einem absolut verunreinigen. Und überhaupt war das Ding ein Geheimnis. Die Kraft des Herrn wegen den Löwen und diesem Kampf. Und nun noch das Süße aus dem Löwen. Und er hat es einfach ihnen gegeben, ohne die Quelle aufzudecken. Sein Vater ging zu der Frau hinab, denn so hat man es früher gemacht. Der Vater macht eine Verhandlung mit der Familie, mit dem Vater des Mädels, und dann wird diese Hochzeit und diese Ehe bestätigt. Und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Und es geschah, als sie ihn sahen, da nahmen sie 30 Brautbegleiter, die waren bei ihm. Nun, da findet das Fest dann statt. Und da sagte Simson zu diesen Brautbegleitern, ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Und dann Vers 14, der sagte zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Sie aber konnten das Rätsel nicht lösen, 3 Tage lang. Der Deal hatte eben diese Kleider ausgemacht, denn er war ja auch nicht reich, dass er einfach 30 Kleider einfach zusammen bezahlen konnte. Da weinte ich, überspringen ein paar Versen, Vers 16 nun, Richter 14, Simsons Frau bei ihm und sagte, du hasst mich nur und liebst mich nicht.
das Weinen seiner Braut. Ein Löwen zerriss er einfach. Aber das weiche Weinen, wie geht man damit um? Ist eine ganz andere Nummer. Und eine Anfechtung, die sich letztendlich als noch viel größer und gefährlicher herausstellte.
Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Er aber sagte zu ihr, siehe, meinen Vater und meine Mutter habe ich nicht erzählt. Nun, das wird ihr Eindruck gemacht haben. Aber sie kannte noch nicht so richtig die Verhältnisse von Simson, wie wichtig seine Eltern für ihn waren, wie sie eins waren. Da sollte ich es dir erzählen. Doch sie weinte bei ihm die 7 Tage, an denen sie das Festmahl hielten. Was ein Hochzeitsfest. Eine weinende Braut 7 Tage lang. Das ist doch zermürbend, oder? Hat man sich doch gerade gefreut, denn da weint sie die ganze Zeit durch. Und es geschah am 7. Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn drängte, und sie erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Da sagten die Männer der Stadt zu ihm, am 7. Tag, bevor die Sonne unterging, was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe? Das war die Lösung des Rätsels. Er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht herausgefunden. Der Recht. Gut ausgeübt. Das Pflügen ist natürlich etwas, was dann ein anderer Druck, das ist ein Druck der Männer über die Frauen. Der Geist des Herrn, Vers 19, ich überspringe etwas, weil nun es so ausging, dass sie letztendlich die Frau, das heißt dem Vater der Braut, an einen anderen vergeben wurde. Es war eine grausame Sache, weil es war eine dermaßen große Enttäuschung und 7 Jahre, Tagen Hochzeit und nur Gejammer und Geweine. Und nun ist er weggegangen. Weil er musste natürlich jetzt diese 30 Kleider sich besorgen. Er ging nach Askelon, auch in Stadt der Philister, und er schlug 30 Mann von ihnen und zog ihnen die Ausrüstung aus. Er zog sie aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Und sein Zorn entbrannte, sodass er ins Haus seines Vaters hinaufging. Also, diese Wut nach dieser tiefen Enttäuschung. Simsons Frau aber wurde einem seiner Brautbegleiter gegeben, der ihm als Brautführer gedient hat, ich habe schon gesagt. Das war die erste Rache, diese 30 Philister. Simson ging hin und fing 300 Füchse und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je 2 Schwänzen in der Mitte. Was ein Aufwand! Also, ja, das ist unglaublich, 30 Füchse zu fangen, ja, die lassen sich auch nicht so leicht fangen, ja, wie wenn die einen beiseite da holt, aber was Wut machen kann, ja, man wirklich sich Pläne ausdenken, die sagen, so will ich machen, 30 Füchse will ich fangen und dann mache ich die alle an anderen und so weiter. 300, Entschuldigung. 300! Also noch viel größer. Es waren ja 30 Kleider und jetzt habe ich 300 Füchse. Dann zündete er die Fackeln mit Feuer an, ließ die Füchse los und das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand, von Gabenhäufen bis zum stehenden Getreide, ja, bis zum Weinberg und Olivenbaum. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten seine Frau und ihren Vater mit Feuer. Und Simson sagte zu ihnen, wenn ihr so macht, erst wenn ich mich an euch gerecht habe, erst danach will ich aufhören. Also, dritte Rache. Es schlug sie gründlich zusammen, ein gewaltiger Schlag. Und er ging hinab und blieb in der Felsenplatte von Etam, was zu Juda gehörte. Die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich in Lehi aus. Da sagten die Männer von Juda: Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie sagten: Um Simson zu binden. Der eine, der hier unter uns gewütet hat. Wo sind alle anderen? In Angst zu Hause? In Klammern? Sie sagten: Um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen, um ihm zu tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000, ja, 30, 300, 3000, ja, das wird immer mehr, der Judäer zur Felsplatte von Etam hinauf und sagte zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Ordne dich doch mal unter! Mach doch auch, was die Regierung sagt. Die Philister regieren über uns. Punkt. Steht doch in der Schrift. Was hast du uns da angetan? Er sagte zu ihnen: wie sie mir getan, so habe ich ihnen getan. Da sagten sie zu ihm: Um dich zu binden, sind wir abgekommen, um dich in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sagte zu ihnen: Schwört mir, dass nicht ihr selber über mich herfallen werdet. Es ist die Kämpfe von innerhalb nicht überhand nehmen. Es ist unglaublich, wie es eigentlich mit einem Wort erwähnt wird, dass Simson über die Sache verbittert war. Wow, das ist eine Lehre. Und sie sagten zu ihm: Nein, sondern wir wollen dich nur binden und dich in ihre Hand ausliefern. Aber töten wollen wir dich nicht. Das war doch gewisse Tod, oder? Aber in Simsons Augen war das jetzt in Ordnung. So banden sie ihn mit 2 neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herauf. Als er nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Wops! Wieder diese absolute Not. Eine Riesenmenge von Feinden. Und wiederum der Geist des Herrn. Der Löwe angefangen. Und dann ging es immer weiter. Dieses Gericht über die Feinde. Da wurden die Stricke, die an seinem Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen weg. Psst. Das ist eine tolle Geschichte, oder? Also man möchte sich so richtig in diese Haut begeben. Psst. Oh, super. Und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels, und er streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Unglaublich. Und Simson sprach: Mit dem Unterkiefer des Esels schlug ich einen Haufen, 2 Haufen. Mit dem Unterkiefer des Esels erschlug ich 1000 Mann. Und da hat er diesen Unterkiefer in der Hand und eins nach dem anderen wird da niedergestreckt. Und bekommt es mit den Kinnbacken des Esels zu tun. Und mit dem Heiligen Geist, mit Simson. Das geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Unterkiefer aus seiner Hand und man nannte jenen Ort Ramat Lehi. Und er hatte großen Durst. Durst. Trotz des Heiligen Geistes über ihm hatte Simson Durst. Das war sein Lebensprogramm. In Johannes 4 ist genau das Thema. Als die Samariterin am Brunnen steht, antwortete Jesus in ein Gespräch mit ihr und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das Wasser des Judentums, der Gebote, der Gesetze. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, das ist ja anderes Wasser. Das eine Wasser ist begründet in den Elementen dieser Welt, die schwach und dürftig sind. Das andere ist im Geist, gegeben. Wer aber von dem Wasser trinken, was ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Was eine Aussage. Über den Geist Gottes. Kein Durst mehr. Aber Simsons Durst blieb übrig. Da rief er zu dem Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechts diese große Rettung gegeben, nun muss aber ich von Durst sterben, um die Hand der Unbeschnittenen zu fallen. Nun zeigte Simsons Durst eine geistliche Selbstentfremdung, wie wenn die beiden das Wasser des Geistes und den Durst des Lebens zwei Personen andeuteten. Doch Gott hilf Simson und spaltete die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser aus ihr hervorkam. Wasser aus dem Felsen, Wasser des Christus. Und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Denn das ist das Zeichen einer Spaltung, dass der Geist zermürbt ist, dass wir geistlich dürsten und ausgedörrt sind. Das ist auch die Qual der Gemeinde. Und da müssen wir richtig ringen, dass das nicht über uns kommt. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die bei Lehi ist, bis auf diesen Tag. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Und Simson ging nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Tief enttäuscht durch diese ganze Sache mit seiner Frau, was nichts wurde, hat er gedacht, das alles wird nichts mehr. Ich muss mich jetzt selbst bedienen, meine Durst stillen. Simsons seelische Durst war noch nicht gestillt. Er sehnte sich irgendwie. Der selbst hart und stark war nach dem Weichen des Weiblichen. Das berichtete man den Gaziten und sagte, Simson ist hierher gekommen. Der war ja bekannt wie ein bunter Hund. Da umstellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf und sie verhielten sich die ganze Nacht stille und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und packte die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt den Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zuliegt. Nicht, was so ausgesehen haben mag, so eine unglaubliche Sache, diesen Tor ausgerissen. Die stehen noch dahinter und rufen, hey, lass das Tor zurück. Aber er ließ sich nicht beirren. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Soreglieb. Ihr Name war Delila. Simson sucht nach Frauenzeit eine seelische Selbstentfremdung. Es waren zwei Seelen in seiner Brust. Die Sehnsucht, die weltliche Durst gestillt zu haben und doch auch den Geist Gottes, deren Trieb, die Feinde zu zerstören. Eine unglaubliche Sache.
Ja. Oh, jetzt brauche ich wieder mein Mikro. Ja. Schock. Also, Selbstentfremdung. Wie kommt das? Wie entsteht das? Natürlich, wenn ich mich selbst nicht annehmen kann, Ich habe vielleicht von meinen Eltern oder von anderen Leuten immer irgendwie etwas Negatives über mich gehört, wie ich bin, das schaffst du so nicht, sowieso nicht. Oder andere Dinge. Also das kann natürlich auch zur Selbstentfremdung führen. Aber wir sind ja in einer Zeit, wo es immer noch andere Quellen gibt, die uns in Selbstentfremdung führen wollen. Ja, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Wir haben gestern darüber gesprochen mit dem Avatar, dass Menschen einfach in eine Rolle hineinschlüpfen können über im Internet oder sich da mit Kämpfern identifizieren und da andere bekämpfen, umbringen, ohne irgendwelche weiteren Gefühle dabei haben zu müssen und so weiter. Also so kommen sie in, entfremden sie sich von sich selbst und identifizieren sich mit einer Person, die gar nicht real ist oder vielleicht schon auch teilweise real. Also in eine Rolle schlüpfen, wenn ich das als Befriedigung tue, weil das ist ja wahrscheinlich bei diesen Süchten, die jetzt da sind im Internet mit diesen Spielen, dann wird das ja eine Art Befriedigung. Ich kann darüber, kann ich meinen Zorn ausagieren, darüber kann ich meine Macht spüren und ich bin selbst Herr meiner selbst. Oder so, ist, so wird es einem vorgespielt. Aber in Wirklichkeit weiß ich gar nicht mehr, wer ich wirklich bin. Und man kann sich auch mit satanischen Mächten identifizieren. Es gibt es ja genügend Leute, die jetzt im Satanismus sind und da auch stolz drauf sind, das nach außen hin zeigen, indem sie sich entsprechend kleiden, sogar auf dem T-Shirt bestimmte Sprüche tragen, satanistische Sprüche und so weiter. Also uns wird das Visualisieren angeboten in der Psychotherapie. Wir sollen uns vorstellen, meinetwegen, wenn es eine christliche Therapie ist, dann sollen wir uns vorstellen, dass Jesus da ist und dass er uns in den Arm nimmt und dass wir auf seinem Schoß sitzen oder weiß ich wie was. Und das ist nur ein Ding. Dann sollen wir, haben wir auch gesagt, in der Esoterik visualisieren wir, was wir haben wollen. Vereinigung in anderen Religionen. Der Martin hat ja sehr, sehr viel meditiert und hat sich in Meditation mit einer anderen oder anderen Buddha-Wesenheiten identifiziert. Das heißt, er musste so lange vor einem Bild sitzen, bis er das völlig in sich aufgenommen hatte und der Meinung war, jetzt bin ich wie dieser Buddha. Ja, und das alles, sagte ich schon, führt zum Verlust der eigenen Identität. Wir haben hier im Internet diesen Mann gefunden, Elon Musk, auf einer Party, und zwar bei Heidi Klum. Und es geht hier um eine Halloween-Party. Und da zeigte Elon Musk eben, wer er wirklich ist. Ja? Und hier sehen wir diesen Brustschild. Und was ist da, was steht da auf diesem Brustschild? Kreuzverkehr drum, der Ziegenbock, Teufelssymbol, ja. Und ich selber würde sagen, das ist gar keine Verkleidung. Das ist vielleicht sogar, sich richtig zu zeigen. Und vielleicht vorher sich immer verkleidet haben, in die Rolle des Retters, des Klimaretters hineinzukommen, in die Rolle des, wir können auf anderen Planeten viel besser leben und so weiter. Aber hier wird ganz deutlich das gezeigt. Und wir haben im vergangenen Jahr auch ihn gezeigt, zusammen mit seiner Frau, und als eindeutig Satanismus zu sehen. Ja, dieses ist das, was ich eben sagte, in anderen Religionen sich vereinigen mit den Gottheiten. Und im Christentum fangen wir jetzt auch an und meditieren und wollen uns öffnen für die Vereinigung mit dem Gott und haben nachher das Gefühl, ja, wir sind göttlich, Gott ist in uns, wir sind ganz eins mit Gott.
Ja, danke, Elke. Also ich bin so froh, dass Elke dabei ist. Sie hat noch mitgemacht dieses Wochenende, obwohl sie auch immer wieder gekündigt hat, auch vorher schon, und angekündigt hat, dass sie nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wird. Also ihr könnt alle dafür beten, dass es doch der Fall ist, dass sie noch mitmacht. Also, ja. Die Annahme anderer Identitäten führt zu Selbstentfremdung und Verlust der Identität. Nun, die Philister, die Fürsten, die gingen nach Delila und haben ihr Geld angeboten. Und hat gesagt, betör ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und ihn bezwingen können. Wir wollen dir jeder 1.100 Schekel Silber geben. Wow. 5-mal. Sie war dann wahrscheinlich die reichste Frau der Welt danach. Da sagte Delila zu Simson, vertraue mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson sagte zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Also, jetzt Ruhe und weiter. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf und sie band ihn damit, während die Lauernden bei ihr in der Kammer saßen und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da zerriss er die Sehnen wie ein Faden aus Werg zerreißt. Wenn es Feuer riecht, so wurde seine Kraft nicht erkannt. Tschupsch. Da sagte Delila zu Simson, zweiter Versuch, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch jetzt an, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn man mich ganz fest mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit getan worden ist, bindet, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Da nahm Delila 9 neue Stricken und band ihn damit. Dann sagte zu ihm, während wieder die Lauernden in der Kammer saßen, Philister über dir, Simson. Da zerriss er sie vor seinen Augen wie einen Faden. Dritter Versuch. Da sagte Delila zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertraue mir doch endlich an, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn du die 7 Haarflechte meines Kopfes mit den Kettfäden am Webstuhl verwebest, und sie machte sie mit dem Flock fest und sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Es kommt also näher zu dem Punkt, zu dem Geheimnis. Und man merkt, dass die Versuchungen immer wiederholt zermürben und einem langsam die gesunde Widerstand anfangen zu zerbröckeln. Da wachte er aus dem Schlaf auf und riss den Webeflock und die Kettfäden heraus. Vierter Versuch. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, wo doch dein Herz nicht bei mir ist? Ich will dein Herz. 3-mal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Denn ein Nazirer Gottes bin ich vom Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Nun, damals sagte der Dalai Lama, sie beiden waren in London, gib mir dein Herz. Ich habe mich damals darauf eingelassen. Da steckt eine ganze Religion dahinter. Hier der Gründer des Buddhismus in Tibet, ein Großmagier, der prophezeite, wenn die eisernen Vögel fliegen und die Pferde auf Rädern rollen, da wird die Lehre des Buddha vom Land des Roten Mannes des Westen übergehen. Nun, ich glaubte, dass in mir das sich verwirklichte damals. Nun ist ein Haufen durcheinander. Man glaubt nicht mehr an eine Eindeutigkeit und Unterscheidung der unterschiedlichen Religionen. Die Religionen müssen sich von dem Gedanken verabschieden, die Wahrheit allein zu besitzen, sagte Nikolaus Schneider, ehemalig EKD-Ratsvorsitzender. Und diese Verwirrung von Anselm Grün ist so groß. Das Ziel der Menschwerdung ist die Erleuchtung. Das Denken in Bildern ist nicht dogmatisch, es will vielmehr die Wahrheit aufleuchten lassen. Die Wahrheit aufleuchtet, dann sind wir erleuchtet. Also keine Versöhnung, eine tatsächliche Sünde, sondern einfach Erleuchtung. Was eine Verwirrung. Da sagte der Dalai Lama doch viel eindeutiger als Buddhist und warnte vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen, weil der Buddhismus gar keinen Schöpfer und Erlöser Gott kennt. Auch den Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der in Valbröl eine Europazentrale hat, der wollte den buddhistischen Geist im Westen verbreiten und den westlichen Geist in den Buddhismus aufnehmen, gilt eben neben dem Dalai Lama als einflussreichster Buddhist der westlichen Welt. Und so wurde er auch gewürdigt und aufgenommen, dort in Valbrühl. In einem Dialog meinte Folgendes. Da sagt er, wenn ein Dialog zwischen unterschiedlichen Religionspartnern da sein soll, sollten beide Seiten zur Veränderung bereit sein. Und nun kommen wir zu dieses einnehmende Wesen der anderen Religionen, des Buddhismus. Man muss anerkennen, dass die Wahrheit auch von außerhalb der eigenen Gruppe kommen kann. Also, pass auf, ihr Christen, die Wahrheit kann auch vom Buddhismus kommen. Nur muss der Dialog auf der Grundlage des Nicht-Selbst geführt werden. Das ist eine buddhistische Grundlage. Wir haben kein Selbst. Wir sind niemand, wir sind nichts. Und wenn ihr dazu bereit seid, diese Grundlage anzunehmen, dann könnt ihr erst mit uns in Dialog treten. Junge, erkennen wir, wie faul diese Formulierung ist. Und die meisten erkennen null davon. Wir müssen uns selbst nicht leer machen. Passt auf, macht euch nicht leer. Nehmt keine anderen Identitäten an. Lenkt euch nicht andauernd ab mit allerhand Quatsch dieser Welt. Da verlieren wir uns den Dingen dieser Welt. Dieses Anatta bedeutet also keine Seele. Nun, der Dalai Lama bekam schon 2007 eine Ehrendoktorwürde von der Uni in Münster. Es war auf dem Fachbereich der Chemie. Ja, die Chemie stimmte zwischen den Professoren und den Dalai Lama. Und so war es ja auch. Er heiratet gerne mit der Wissenschaft. Und es sieht so aus wie der Dalai Lama, ja, auch in der Quantenphysik, das kennen wir auch, weil die Quanten sind wirklich ganz kleine Elemente und dazwischen ist sehr viel Raum und das tun wir meditativ schon längst erkennen. Lehre. Nicht selbst. Wissenschaft und Spiritualität oder Mystik geben sich immer mehr die Hand. Man untersucht zum Beispiel Meditierenden und schaut, was für Wellen dann da sind und wie diese Leute ihr eigenes Gehirn regenerieren können. Es hat eine Wirkung, all dieses Meditieren. In 1996 sagte der Dalai Lama, ich kann aber die Möglichkeit nicht ausschließen, dass ein vorhandener Bewusstseinsstrom in den Computer eintritt. Okay, jetzt kommen wir unserer Sache so ganz gefährlich nah. Wenn die entsprechenden äußeren und karmischen Bedingungen gegeben sind, rein buddhistische Formulierungen, kann ganz so wie bei der gewöhnlichen Reinkarnation auch, kann so eine Wiedergeburt kommen, dann gibt es halb Mensch, halb Maschine. Dann gibt es, so sagte das in diesem Buch, Gewagte Denkwege, nun genau das, was auch Harari sagt, wir versuchen jetzt anorganische Wesen zu erschaffen, anorganische Lebensformen, Cyborgs, künstliche Intelligenz und so weiter, das ist ein halb Maschine, halb Mensch. Und für den Dalai Lama ist das sehr real. Wie ist der Yuval, stützt sich sehr auf den Buddhismus. Nun, dieses Zusammenkommen von Mensch und Computer wird von den führenden Humanisten schon längst ausgesagt. Hier eben der Ray Kurzweil. Der Computer ist von der Intelligenz und Simulation der Gefühle nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden. In 2029 und 2045, der Jahr der Singularität, und Mensch und Computer verschmelzen zu einer Einheit. Es geht nur darum, dass wir Menschen oder Roboter schaffen können und das Göttliche in das Mechanische, Technische reinkommt. Elon Musk, Startup Lenk, setzt jetzt den Computerchip in das Gehirn eines Affen und er geht jetzt viel weiter. Er entwickelt da Chips und meint jetzt soweit zu sein in 2020, dass er diese Chips auch in Menschen einpflanzen kann und ist dabei, auch da schon Experimente durchzuführen. Das sind die Ziele, die er da durchsetzen will. Ich möchte aber zu dem Text weitergehen, der Lila erkennt, dass Simson ihr sein ganzes Herz anvertraut hat. Frauen erkennen das. Die spüren das. Sie sind viel mehr gegeben als Männer. Das ist auch von Gott so in Ordnung. Sie sind auf Beziehungsebene und das, was so in Herzen und Seele abgeht, viel feingefühliger. Männer sind ja hart und abgestumpft und sind nur auf ihre Sachen und Computer ausgerichtet oder auf Sport und was auch immer. Aber so läuft das. Läuft das. Sie erkennt das. Und als Elia sah, dass er sein ganzes Herz anvertraut hat, sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihnen sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Das haben sie verstanden. Da kamen die Fürsten, die Philister, zu ihr rauf und in ihre Hand brachten sie das Geld mit. Wow. Viel Geld. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen, dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechte seines Hauptes abscheren. So begann sie ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Schönes Bild, wo sie eben diese Flechten in der Hand hat. Und nun wurde er gebunden, also er sieht jetzt doch etwas erschrocken aus auf dem Bild. Denn er erkannte es nicht. Sie sagte, Philister, über dir Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang, und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Er dachte, es geht immer so weiter. Ich habe die Methode raus. Ich bin unbesiegbar. Egal, was sie machen. Pass auf. Da ziehst du den Sieg Gottes an dir heran. Und meinst, du bist derjenige. Wie gefährlich. Und die Philister packten ihn, stachen ihm die Augen aus. Die Augen. Womit ihr so viel gesehen hatte, wodurch Gott ihm auch geleitet hat in diesem Racheakt an den Philistern, wodurch aber er letztlich auch verführt wurde. Die Lust der Augen. Und nun wurde sie ihm ausgestochen. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Da kam er in Not. Da musste er in sich gehen. Wie der verlorene Sohn bei den Schweinen. Da geschah etwas ganz Wesentliches. Da, in tiefster Not. Und das war eine Not, die nicht schnell vorüberging. Das war längere Zeit. Das war die Not, die dem Bruder Pavlov, das heißt sein Name in dem Buch, in Sibirien durchlebte, alleine, in Gefängnissen, dann in Zwangsarbeit bei einer Kälte, die unglaublich war, fast ohne Nahrung, unglaublich. Da beschreibt er, wie er in eine ganz tiefe und nichts mehr machen können hinabsank und Gott ihn daraus holte. Was ein Segen. Geschah das nun auch mit Simson? Die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem Freudenfest, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer darzubringen. Denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Sie hatten schon längst erkannt, dass es ein Kampf zwischen ihrem Gott und dem Gott Simsons war. Weil diese Kraft diesen Mannes war über alle menschlichen Möglichkeiten hinaus. Und dass das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott. Denn sie sagten, unser Gott hat unser Feind in unsere Hand gegeben. Den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Und sie veranstalteten ein Fest. Sie waren eben in ihr Herz fröhlich und sagten, ruf Simson herbei, er soll für uns Späße machen. Und da wurde er aus dem Loch geholt, aus dem Gefängnis, und musste nun so tun, wie wenn es ihm lustig wäre. Aber es war ihm nicht mehr lustig. Dieses war nun vorbei. Auch die Möglichkeit, dass er mit übermenschlicher Kraft noch hier auftreten hätte können. Er war verblendet, wie Israel verblendet war für die Realität des wahren Gottes. Ein Sinnbild dafür, wie sie nicht mehr erkennen konnten, zwar Augen hatten, aber nicht sehen konnten, Ohren, dass sie nicht hören konnten. Diese Situation war nun über den bezwungenen Richter Simson gekommen. Sie stellten ihn zwischen die Säulen und Simson sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht. Ich will mich an sie lehnen. Offensichtlich einen ganz eigenwilligen Bau, wo das ganze Haus auf zwei Säulen gestützt steht und zwei Stockwerke oder vielleicht noch mehr, wo dann alle Feiernden vorhanden waren. Das Haus war aber voll von Männern und Frauen und alle Fürsten der Philister waren ebenfalls dort. Und auf dem Dach waren dann die 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson Späße machen musste. 3000. Unglaublich, was er sah. Da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch, Gott. Ich habe kein Anrecht mehr drauf. Ich habe mich ja versündigt. Ich habe letztlich gedacht, ich könnte immer entkommen. Aber ich habe mich verguckt und ich habe mich verführen lassen. Und es ist geschehen. Und ich muss meine ganze Schuld vor dir offenbaren. Es geht nicht anders. Denke doch an mich und stärke mich noch dieses eine Mal, Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philisten. Eine Rache nur für meine beiden Augen. Sein großer Stolz, die Augen. Gott hat ihn mit seinen Augen geleitet. Der Teufel hat ihn durch Frauen verleitet. Nun, beide, die Leitung Gottes, die Verleitung der anderen Seite. Nun waren sie in dem Simson vorhanden. Und er bekannte sich nur ganz klar zu Gott. Und so geschah dann dieses letzte Zeichen. Man könnte sagen, Simsons Bekehrung, seine Rache. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie. Gegen die eine mit der rechten und die andere mit seiner linken. Also wir haben es nicht nur mit Linkshänder, mit Rechtshänder. Wir haben nur mit beide zu tun. Beide Richtungen. Das Ganze. Die Methode, die Weisheit. Alles kam zusammen in diese Kraftakt. Und er setzte seine ganze Kraft und gab damit sein ganzes Leben in diesen Akt. Das ist der Akt der Bekehrung. Das alte Leben. Lass ich untergehen. Neues ist geworden. Aber das Alte muss hinter uns, muss abgegeben, muss in den Tod gegeben werden. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit dem Philisten. Meine Seele, mein Leben, sterbe mit ihm, mit den Feinden, mit den Gottlosen. Meine Seele sterbe damit. Weil deine Seele in mir diesen mächtigen Racheakt vollzieht. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. So der letzte Richter im Buch der Richter. Ein Bild auf Jesus hin, der durch seinen Tod das Leben vieler Menschen erlöste. Nun, Erlösung bedeutet nicht nur, dass wir befreit sind. Erlösung bedeutet auch, dass die Feinde, die uns versklaven, nun absolut abgetötet sind und kein Anrecht, kein bisschen Anrecht mehr in uns haben. Und seine Brüder, das ganze Haus seines Vaters, kamen herab und hoben ihn auf, immerhin. Das hatten sie noch gemacht. Und sie brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zora und des Taol, im Grab seines Vaters Manoch, der inzwischen verstorben war. Er aber hatte Israel 20 Jahre gerichtet. Nun, hier haben wir es mit dem letzten Richter zu tun. Er war Richter im Sinne eines Retters. Rettes im Sinne eines Vernichters, die Feinde Gottes, der Gottlosen. Und so war die Betonung seines Richteramtes nicht so sehr in das Schlichten der Streitigkeiten seines Volkes. Da war er gar nicht so tätig. Vielmehr wohl das Retten des Volkes, weg von seinen Feinden. Amen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese Geschichte gezeigt hast. Wir bitten dich darum, Herr Jesus Christus, dass sie uns zu Herzen geht. Dass wir uns selbst fragen, wo stehen wir? Müssen wir uns auch, die wir teilweise geteilte Seelen sind, teilweise uns in Dingen hineingegeben haben und uns haben binden lassen, in Süchten, in Versklavungen, in allerhand Dingen weg von dir, dass wir auch mit Simson, diesem Tod, diese Bindungen, den Sieg über die Feinde, die uns versklaven, kommen dürfen. Wir bitten dich darum. Herr, gib uns diesen Mut des Simsons, unser Leben dir ganz auszuliefern. Zu sagen, ich will mich nicht mehr fremd bestimmen lassen, sondern mich auf dich einlassen, dass du mein Leben nun in deiner Hand nimmst und führst. Ich preise dich, Herr Jesus. Segne doch bitte uns allen. Amen.